Okay, wir fangen jetzt zunächst mal an mit Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9 und Vers 23. Da sagt Jesus eine berühmte, unpopuläre Schriftstelle, also einen Ausspruch. Und zwar sagt er Folgendes. Wenn jemand mir nachkommen will irgendjemand hier herinnen Jesus nachkommen? Manche sind sich nicht ganz sicher. Gut. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf, täglich, sag mal täglich. Also dich selber verleugnen und dein Kreuz aufnehmen, ist nicht angenehm. Denn die wussten damals, wie ein Kreuz aussieht und was am Kreuz passiert. Ja, da standen damals Kreuze in Judäa am Wegesrand. Verbrecher sind dort hingehängt worden und so lange hängen gelassen worden, bis sie gestorben sind. Es war eine sehr unangenehme Angelegenheit. Also Jesus spricht hier allen Ernstes von einem verlängerten Leiden, von einem Leiden, das nicht schnell aufhört. Ach, sagst jetzt vielleicht, Pastor, das, wenn ich gewusst hätte, dass du sowas zitierst, wäre ich vielleicht heute woanders hingegangen. Nein, wir müssen da jetzt durch. Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach, im Sinne von Jünger sein. Du kannst heute Jesus nicht mehr nachfolgen, denn du siehst ihn nicht mehr. Und jetzt kommt Vers 24. Wer sein Leben retten will, retten im Sinn von heilen, ausbauen, zu was Besonderem machen, was gut machen, zu etwas mit hoher Qualität machen, einen Moment herstellen, in dem alle Bedürfnisse gestillt sind. Wer also danach strebt, wer sein Leben retten will, in Klammern vielleicht ohne Jesus, ja ohne Gott, der wird es verlieren. In anderen Worten, die Ziele, die du hast, die du ohne Gott versuchst zu erreichen, die wirst du nicht erreichen. Die Träume, die du hast, die werden sich möglicherweise verflüchtigen und nicht materialisieren. Kann sein, dass du bestimmte Dinge hast. Du wohnst zum Schluss in der Villa, aber du bist unzufrieden in deinem Herzen. Du fährst mit dem dicken Auto durch die Gegend, aber du empfindest, und das war's jetzt, das ist alles. Jetzt würde ich nicht zufrieden machen. Das ist das, was Jesus hier meint. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, in der Nachfolge Jesu, der wird es retten. Also wenn du nicht ständig um dich kreist, sondern Jesus nachfolgst als Jünger, dann wirst du an Lebensqualität zunehmen. Denn wenn deine Pläne was werden, dann wirst du zu einer Lebensqualität fortschreiten, die du ansonsten nicht erreichen kannst. Naja, es fährt dann fort und sagt, was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und sich selbst aber verlöre? Also du kannst die Welt gewinnen, aber innerlich trotzdem vollkommen unzufrieden sein. Und es ist definitiv nicht der Zustand, den wir anstreben. So, es ist also eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Jesus hier sagt, verleugne dich selber und nimm dein Kreuz auf täglich und folg ihm nach. Denn es ist zwar schwierig und es ist unangenehm, aber hinterher ist es befriedigend, befreiend und führt zu einer großen Lebensqualität. Hört hier jemand nebenbei eine andere Predigt oder was? Dann hat sie gerade ein Mobiltelefon verselbstständigt. Also das fände ich jetzt nicht so optimal, ja. Jetzt schaltet mal diese ganzen Taschentelefone ab. Ne? Bunkert sie irgendwo wegen mir, dann können sie nicht dazwischen reden. Brauchen wir heute Morgen nicht. Okay, also noch einmal. Du sollst dich verleugnen, um an Lebensqualität zu gewinnen. Sollst du dich verleugnen und sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Puh. Selbstverleugnung führt zu Segen, zu Durchbrüchen, zu neuen Leveln an Lebensqualität. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, was ist Selbstverleugnung? Und natürlich können wir das auch wörtlich nehmen, was hier steht. Na, wenn du dein Leben um Jesu Willen verlierst, wenn du verfolgt wirst, wenn du massakriert wirst und stirbst, dann gewinnst du dein Leben, dann wachst du beim Herrn auf und dir wird kein Haar verloren gegangen sein, sagt Jesus an anderer Stelle. Gut, aber das ist nicht alles. Diese Schriftstelle, die ist vielschichtiger. Das wird man schon sehen, wenn ich das ein bisschen weiter ausführen tue hier. Okay, was ist jetzt also Selbstverleugnung? Das klingt so furchtbar. Selbstverleugnung ist ganz einfach, dass du nicht alles tust, was du willst. Ein anderes Wort wäre Selbstdisziplin. Ja, Pastoren, die Selbstdisziplin predigen, eine furchtbare Sache. Na, wir hätten lieber den leichten Sieg durch Glauben, aber der Herr hat durchaus auch einen Platz für Selbstdisziplin. Dieser Vers, Lukas Kapitel 9, Vers 23, hat eine Entsprechung bei Paulus. Paulus sagt im Galater Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, also er verleugnet sich selber und nimmt sein Kreuz auf, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, er folgt Jesus nach. Könnt ihr das sehen? Das ist exakt genau das, was Jesus ausdrückt. Und dann geht's weiter. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Nicht nur, dass er an Jesus glaubt, sondern er glaubt auch, dass Jesus ihn zum Überwinder macht und ihm Lebensqualität verschafft. Das ist einfach eine gegebene Tatsache. Wenn du an Jesus glaubst, glaubst du nicht einfach, dass er gelebt hat und gestorben ist und dann auferstanden ist und jetzt im Himmel ist, sondern du glaubst ja, dass er in deinem Leben wirkt und dich segnet, dir Lebensqualität gibt. Okay, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So sieht es aus, wenn du dich selber verleugnest. Selbstverleugnung hat was mit Selbstdisziplin zu tun. Paulus sagt, was ich jetzt im Fleisch lebe, sag mal im Fleisch, das lebe ich nicht mir selber, sondern im Glauben an den Sohn Gottes. Ich tue also, was er in seinem Wort sagt. Gut. Aber, in Großbuchstaben jetzt, Doppelpunkt, du lebst immer noch im Fleisch. Was bedeutet, zwei Herzen schlagen in deiner Brust. Und zwar das Fleisch, der alte Adam, und das Geist, der neue Christus. Und der alte Adam und der neue Christus in dir, die bekämpfen sich. Sagt Paulus, auch im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 17. Da sagt er so, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Ja, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. In anderen Worten, du lebst mit einem inneren Konflikt zwischen einem Engelchen in dir und einem Teufelchen in dir. Zwischen dem alten gefallenen Adam und zwischen dem Christus, der möchte, dass du gefälligst Gott nachfolgst. Ja, wir haben also zwei Versionen von dir und auch von mir. Nicht, dass das irgendjemand wüsste, außer meiner Frau. Ja. Aber dich gibt es in zwei Versionen. Einmal den, der morgens aufwacht und sagt, Augen gehen auf, klack, guten Morgen Gott. Und den anderen, der aufwacht und sagt, guter Gott, einen Morgen. Also einmal bist du positiv und gut drauf und einmal bist du, einmal, oh, der Herr ist mit mir und ich bin ein Überwinder. Und das nächste Mal, ach, bin heute so schlecht drauf, was ist nur los mit mir, was steht nur zwischen mir und Gott. Ja, es gibt es. Und gut. Und da müssen wir jetzt alle zurechtkommen damit. Das Fleisch muss sterben, bevor Jesus und sein Segen sich in deinem Leben entfalten können. Jesus sagt, ja, ich habe es ja zitiert, ja, wer sein Leben retten will, wer im Fleisch leben will, ja, der wird sein Leben verlieren, der wird keine Lebensqualität haben. Wer aber sein Fleisch kreuzigt und mit Jesus geht, ja, wer sein Fleisch sterben lässt, der wird Jesus und sein Segen in seinem Leben haben und erleben. Also an dem Fleisch kreuzigen und Jesus nachfolgen führt kein Weg vorbei, wenn du ein gutes, friedvolles Leben führen willst. Ja, so ist es nämlich. Lass mir ein Beispiel geben. Und zwar im 1. Samuel Kapitel 25. Da ist David mit seinen ungefähr 600 Mann als Robin Hood quasi unterwegs in den Wäldern Judäas. Und ich meine, du musst ja irgendwie die Leute beschäftigen. Also befiehlt er ihnen, aus den Wäldern heraus die Herden der Hütten und so weiter zu beschützen, vor Löwen, vor Bären, vor Beduinen, vor Leuten, die sie berauben wollen. Und das macht er also wirklich gut. Und sie selber rauben nichts. Und da haben sie sich jetzt ein ganzes Jahr lang um die Herden eines Mannes namens Nabal gekümmert. Nabal heißt Narr und der Name ist Programm. Nabal ist nämlich ein fleischlicher Mensch, der sich praktisch jeden Tag betrinkt, der tafelt jeden Tag wie ein König, schließlich ist er reich und man muss irgendwo hin mit dem Geld. Außerdem hat er sich eine echt top Frau gekauft, eine Frau namens Abigail, die ist von schöner Gestalt und klar im Verstand, nicht schlecht. Und jetzt kommt also David eines Tages und sagt, naja, uns gehen die Vorräte zur Neige, jetzt sende ich einmal ein paar Leute zum Nabal, damit der uns ein wenig bezahlt für die guten Taten, die wir getan haben und ihn bewahrt haben und bewacht haben. So seine Soldaten kommen also und sagen, hallo Nabal, gib uns zu essen, denn wir haben dich das ganze Jahr über bewacht, deswegen ging es dir so gut in diesem Jahr. Und Nabal kreuzigt jetzt nicht sein Fleisch und er verleugnet sich nicht selbst, sondern er lässt den geldgierigen alten Adam raushängen und sagt, was habe ich mit David zu tun? Das ist ein Davongelaufener, ein dem König davongelaufener Knecht, der soll gefälligst abhauen. Nichts kriegt er von mir, gar nichts. Und hält, reißt das Maul auf und macht sich populär. Und jetzt gehen die Männer Davids wieder zurück in die Wälder, unverrichtete Dinge. Sie sagen zu David, so und so hat er zu uns gesprochen, angebrüllt hat er uns. Ja, und sie wischen sich die Spucke ab, die immer noch im Gesicht hängt vom Nabal, weil er so gebrüllt hat. Ein Blah-Typ, der Typ. Und David wird echt sauer. Jetzt kommt auch beim David der alte Adam durch. Und er sagt, gut, Männer, an die Waffen, gürtet eure Schwerter um, denn wir räumen jetzt so unten mal auf. Wir zeigen jetzt dir mal, wo die Harke hängt. Ja, oder der Hammer, oder das Schwert. Und die Frau von Nabal, die kriegt das alles irgendwie mit. Und sie merkt, wie dumm sich ihr Mann verhalten hat, wie fleischlich, wie sehr er sich nicht selbst verleugnet hat und sich nicht selbst gekreuzigt hat, wie er also einfach fleischlich seinen Launen nach reagiert hat. Und sie packt Vorräte zusammen und reitet jetzt dem David entgegen. Und David und seine Männer reiten ihr entgegen. Und plötzlich treffen sie sich. Und David denkt sich, nanu, wer kommt mir denn hier entgegen? Eine wunderschöne Frau. Erstens, und dann wirft sie sich auch noch vor ihm nieder. Ich meine, Männern gefällt es, wenn sich Frauen vor ihnen niederwerfen. Ja. Das war jetzt ein Witz, okay? Na, und sie sagt, David, ich weiß, was du vorhast. Sei so gut, nimm diese Gaben da von mir an und reit weiter. Lass uns in Ruhe, lass die Leute in Ruhe. Na, und richte ihn aber nicht, denn er ist ein Narr, wir wissen es doch, er ist also ein schlimmer Finger. Und David sagt, gut, bei Gott, Frau, du hast mir also wirklich geholfen. Eine gute Frau, die ihn bewahrt hat, sich selber zu helfen, sein Kreuz nicht zu tragen, sich nicht selber zu verleugnen, mal das Fleisch rauszulassen. Er ist also gut drauf, er nimmt die Vorräte an und denkt sich, eine interessante Frau, und zieht wieder zurück in sein Versteck. Sie kommt zurück und sieht, Nabal ist stockbesoffen, er tafelt wieder wie verrückt. Ja. Am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern ist, sagt sie ihm, was passiert ist. Und er trifft den Nabal der Schlag. Katatonische Schizophrenie. Er sitzt still und rührt sich nicht mehr. Sein Herz erstirbt in ihm. Und nach 10 Tagen stirbt er dann. Und jetzt kommt David, als er das hört, und sagt, das ist meine interessante Frau, die hole ich mir. Und jetzt lässt sie David holen und macht sie zu seiner eigenen Frau. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt pass auf. Der alte Mann musste sterben, bevor sie die Frau des neuen Mannes werden konnte. Habt ihr das gemerkt? Der alte Mann, der Narr, Nabal, das Fleisch, musste sterben, bevor sie David, den neuen Mann, heiraten konnte, der für Christus steht. Wer ist David? David ist der zukünftige König. David ist der zukünftige Großgrundbesitzer, Millionär, Hitparadenanführer und überhaupt Prophet, Schriftsteller, Psalmdichter, Lieddichter und so weiter. So ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du in deinem Leben auch mit dem Psalmdichter, mit dem König, mit dem sich alle beugen müssen und so weiter, eng verbandelt sein möchtest, quasi verheiratet sein möchtest, muss der alte Adam erst sterben, muss der alte Nabal erst sterben. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Ist zwar nicht von mir, habe ich irgendwo gehört, ja, aber ist trotzdem gut. Schau, wie geht es? Wie siege ich über den alten Menschen? Ich sag mal so, beim Essen kommt der Appetit und wenn du dir bestimmte Dinge abgewöhnst, vergeht dir der Appetit danach. Wenn du also über den alten Menschen siegen möchtest, dann musst du dir darüber im Klaren sein. Jetzt, wo du Christ bist, jetzt, wo du in Christus bist, ist der alte Mensch nicht mehr stark. Der alte Adam ist nicht mehr stark. Christus lebt in dir. Du bist frei, deine Ketten sind gesprengt, das Gefängnis ist offen. Du musst jetzt nur noch rausgehen aus diesem Gefängnis. Du sagst, oh Pastor, aber ich bin gebunden an alles Mögliche. Ja, an Alkohol, Drogen, Tabak, Pornografie und alle diese Dinge. Naja, ich meine, das Gefängnistür ist offen. Und wenn du Freiheit willst, dann kannst du raus. Der alte Adam ist nicht mehr so stark. Du sagst, ja, aber für mich ist er übermächtig. Aber das sieht nur so aus, als wäre er übermächtig. Er ist gar nicht übermächtig. Du bist übermächtig und der Christus in dir ist übermächtig. Du bist nicht mehr der alte, hilflose Selbst wie früher. Nabal ist tot. Du bist jetzt mit David verheiratet. Ja, mit dem König, mit dem Überwinder. Ich sag mal so, ernähre deinen alten Adam nicht durch Unglauben, beziehungsweise durch Nachgeben. Zum Beispiel, wenn du Süßigkeiten haben möchtest. Du gehst die Straße, oder zum Essen, ganz einfach, wenn du mahlzeitenaffin bist. Also gern spachtelst, ja. Und du merkst, hey, ich müsste eigentlich dringend mal so 30, 50 Kilo abnehmen. Dann musst du da klein anfangen. Noch ein Satz. Schau, manchmal gibt uns Gott Siege durch Glauben und manchmal kommen Siege nur durch Reife. Du kannst zum Beispiel frei werden von Alkohol, frei werden von Drogen, ja, wie ich, oder vom Nikotin, habe es letzte Woche beschrieben. Kannst du eben nur, kannst du das werden, durch Glauben. Du weißt plötzlich, ja, Gott hat mich befreit, die Ketten fallen ab, die Bedürfnisse verschwinden, du bist frei. Wunderbare Sache. Aber bestimmte Siege kannst du nur bekommen durch Reife als Mensch und Reife im Glauben. Muss ich noch erklären, erkläre ich gleich. Aber jetzt zunächst einmal, du bist also jemand, der gern essen tut und du gehst jetzt die Straße runter und durch die offene Bäckertür riechst du schon die Süßigkeiten, ja, die ganzen guten Sachen. Und auf der anderen Straßenseite ist die Metzgertür offen und da riechst du den Leberkäse und du sagst, es ist wunderbar. Ja, und du hast heute noch gar kein zweites Frühstück zu dir genommen. Was machst du da? Normalerweise würdest du sagen, sagt dein Fleisch, vergiss diese Selbstverleugnungsquatsch, vergiss dieses Kreuzigen, ja, du hältst es aus, du kannst noch ein Stück essen, ein lieber kleines Semmel geht noch, komm. Na, dann sagst du, später, sag mal später. Sag mal später. Du sagst nicht Nein zu ihr, sondern du sagst später. Aber wenn du Nein sagst, dann sagt dein Fleisch sofort, du bist ein Fanatiker. Du spinnst wohl. Man muss doch einmal genießen können, Seele baumeln lassen und so. Ihr kennt die Sprüche alle. Dieses ganze Werbegedöns. Deswegen sagst du später. Trickst dein Fleisch aus. Dein Fleisch sagt, also gut. Wann ist später? Ja, ungefähr in einer Stunde. Also gut. Die nächste Zigarette. Hopp, qualm endlich wieder. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Und du sagst später. Na, du hast heute erst 3 Bier getrunken. Hopp, der Viertes geht noch. Eins geht noch. Du sagst später. Du sagst nicht nein, sondern du sagst einfach erst einmal später. Oder du merkst, oh, es ist niemand da und so weiter. Du kannst wieder die bösen Kanäle aufrufen im Internet oder am Telefon oder was weiß ich wo, ja. Und dann sagst du, nee, später, ich schaue mir jetzt keine Mädels an, später. Wann dann? Später. Aber dir entgeht doch was. Später. Tja, in dem Moment kreuzigst du dein Fleisch. Ist es angenehm? Macht es Spaß? Nein, definitiv nicht. Aber manchmal ist das der Weg zum Sieg. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, nimm dein Kreuz auf, täglich. Ihr habt schon mal von den lebenden Toten gehört, oder? Gab es in den 70er Jahren, gab es also diese Müllfilme, Horrorfilme, Nacht der reitenden Leichen und so weiter. Schau, die Sache ist die, dein alter Adam ist tot, begraben, wenn du Christ geworden bist. Aber er hat die Tendenz, ja, wieder auferstehen zu wollen. Und manche Menschen, die sind so fleischlich wie Nabal, die sind quasi ein lebendiger Toter, ja. Das ist nicht so gut. Also, du verzichtest auf Süßes, auf Zigaretten, auf Schnaps, auf Pornos und dieses ganze Zeug und sagst später. Und die Sache ist ja die, schau, wenn du das nicht machst, sondern wenn du deinem Fleisch nachgibst, dann wirst du keine Durchbrüche erleben in deinem Leben. Dann wirst du nie in den eigentlichen Segen kommen, den Gott für dich hat. Dann wirst du nie in diese gewisse Leichtigkeit Gottes hineinkommen. Ja, und du wirst immer denken, Mensch, ist das Leben eigentlich schwierig? Nö, überhaupt nicht. Du musst nur durchdringen, du musst nur dein Fleisch kreuzigen. Dann wirst du dein Leben gewinnen. Ja, wenn du dem Christus in dir Raum gibst, dann, und Nein sagst zu deinem Fleisch, ja, dann hast du auch Durchbrüche. Du musst deinen Geist allerdings dann ernähren. Das machst du durchs Wort Gottes. Der Glaube kommt durchs Hören, deswegen hörst du das Wort Gottes, wie zum Beispiel heute Morgen. Steckst selber deine Nase in die Bibel, ja. Und dann tust du auch das, was da steht. Amen. Also, wichtiger Punkt. Lassen wir euch ein paar Beispiele geben von der Tatsache, dass zwei Herzen in unserer Brust immer noch schlagen und es wird so sein, bis wir zum Herrn gehen. Wir müssen täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Daran führt kein Weg vorbei. Ist so. Schaut, in 1. Samuel Kapitel 18, da sehen wir David, 17, da sehen wir David, wie er Goliath besiegt. Goliath zu besiegen ging schnell, war eine Glaubenstat, wumms, richtig? Goliath war für alle anderen ein schwerer Gegner, aber für David war er ein leichter Gegner. Warum? Weil David Glauben hatte. Er hatte einen Bund mit Gott und auf der Basis dieses Bundes kam er und hat gesagt, hey Gott, wir haben einen Bund mit dir und jetzt verhöhnt dich dieser Philister. Herr, du rächst dich jetzt an diesem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert und Schild, ich komme zu dir im Namen Gottes. Und jetzt pass mal auf. Und dann war Goliath tot. Es war ein leichter Sieg. Der eigentliche Gegner Davids war gar nicht Goliath, sondern es war Saul. Saul hat ungefähr 13 Jahre lang versucht, ihn zu jagen und zu töten und hat es immer wieder versucht und doch nie geschafft. Und das war ein tägliches sich verstecken müssen im Wald, ein tägliches Hab-Acht-Stellung haben, ja, ständig aufpassen, dass die Soldaten nicht kommen. Saul zu besiegen hat rund 13 Jahre gedauert. Und es ging nicht dadurch, dass er den tötet, sondern dadurch, dass er ihn eben genau nicht tötet. Goliath zu töten war ganz klar. Aber Saul war der Mann Gottes, der Gesalbte des Herrn. Und jetzt hat David immer wieder Gelegenheit gehabt, diesen Saul zu töten. Ja, teilweise war es so, einmal hat Saul wieder David verfolgt und er musste mal austreten. Also ist er in eine Höhle. Wir waren in der Gegend in Israel 2017, haben das mal angeschaut, war recht interessant. Und als wie gesagt, König Saul musste mal. Dann ist er in die Höhle gegangen, um sich also zu erleichtern. Aber was er nicht wusste, war, dass ein paar Meter hinter ihm David mit seinen Männern saß. Und seine Männer fangen an zu tuscheln. David, der Herr hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Lass mich da mal hinklettern. Na, der kommt nie mehr runter. Ja, der geht nie mehr raus aus dieser Höhle. Und David sagt, nein, so machen wir das nicht. Ich werde mich nicht selber auf den Thron befördern, sondern entweder Gott befördert mich oder ich bleibe unbefördert. Gott muss es machen. Das war viel, viel schwerer. Und wisst ihr, was es gebraucht hat? Es hat Reife gebraucht von David. Sich nicht zu rächen an seinen Feinden, als er das gekonnt hatte und so, sondern Gott machen zu lassen. Viel, viel schwerer als Goliath umzulegen. Merkt ihr jetzt was? Das hat Jesus gedacht, als er gesagt hat, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und täglich sterben. Natürlich hast du Gebetserhörungen und natürlich hast du phänomenale Durchbrüche und so weiter im Gebet und bekommst große Dinge von Gott geschenkt, absolut drin, natürlich. Aber bestimmte Dinge, ja, kriegst du nur durch Reife. David wäre nie zum König geworden. Er wäre vor der Zeit gestorben wie tausende andere, wenn er nicht sich da ans Programm Gottes gehalten hätte und seine Männer und sich selber zurückgenommen hätte. Nein, wir töten Saul nicht, auch wenn wir können, wir lassen Gott das machen. Es ist nicht gut, durch Blut auf den Thron zu gelangen. Allerdings, also und später in Kapitel 18 sehen wir dann David, dass er zum General wird und dass er als dieser General, als er noch in der Gunst Sauls ist, dass er da Heerscharen besiegt, große Heere besiegt als General, sehr listig ist, praktisch unbesiegbar ist und alle sein Loblied singen. Alle sagen, David ist einmal ein Top-Soldat und er ist super populär. So, er besiegt also nicht nur Goliath, sondern viele große Heere. Aber 30 Jahre später, ist der alte Adam immer noch nicht tot. Denn der Lust wandelt eines Tages auf der Terrasse und er sieht da eine Frau baden. Und die hat ziemlich wenig an offensichtlich und er denkt sich, oh, das ist mal sehr interessant, so von der Anatomie her. Er hat da anatomische Studien betrieben, hat sich gedacht, die muss ich vertiefen und hat die Frau dann zu sich gebeten. Blöd war es nur, dass es die Frau von einem Mann bereits war, von Uriah war. Die wurde schwanger und so weiter. Und David hat dann den Uriah auch noch töten lassen und hat dann diese Frau geheiratet. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Gott hat ihn dafür gerichtet. So, jetzt pass auf. David hat große Heere besiegt. Eine Frau hat ihn in die Knie gezwungen. Also sein alter Adam war immer noch nicht tot und hat ihm einen großen Verlust zugefügt. Da konnte die Bathseba nichts dafür, sondern das war ja der alte Adam in David. Und mir ist aufgefallen, dass das gar nicht so unoft passiert, ja, dass Frauen das Verhängnis werden von mächtigen Männern. Also das ist jetzt keine Kritik an Frauen. Es gab auch wunderbare Frauen. Denk nur an Maria. Ja, was wären wir ohne Maria? Jesus hätte keine Mutter gehabt. Oder Deborah und viele andere. Abigail, von der wir es heute schon hatten. Also das sind alles Top-Frauen, tun wir gar nichts weg. Aber es gab auch eine Bathseba, die halt Spielball der Mächtigen damals war. Und ich habe an Elia gedacht. Wir finden seine Geschichte in 1. Könige, Kapitel 18. Der kühne Elia, dem betrübt es bis ins Herz hinein, dass das ganze Volk dem Götzen Baal nachfolgt. Und er ruft die Baalspriester zusammen auf die Höhe des Karmel und dort betet er dann. Er sagt zunächst, ihr Baalspriester betet und wenn Gott euer Gott einen Blitz schickt und dieses Opfer hier verzehrt, das er da angerichtet hat, dann ist euer Gott Gott. Wenn ich aber bete und das Feuer fällt vom Himmel, der Blitz fällt vom Himmel und verzehrt mein Opfer, dann ist der Herr Gott. Kommen wir ins Geschäft. Und die Baalspriester sagen, ja, allzu gut. Und dann beten sie also den ganzen Tag und es tut sich nichts. Und dann betet Elia und Gott antwortet mit einem Feuerstoß, ja. Sein Opfer verbrennt. Feuer fällt vom Himmel und das Opfer verbrennt. Das ganze Volk sieht es, der König sieht es. Sie merken, Elia ist ein Mann Gottes, ein Prophet des Herrn. Boah, sie fallen alle nieder und rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, und sind ganz begeistert. Und dann regnet es auch noch, nachdem Elia um Regen betet. Es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. So, man muss sagen, ein vollmächtiger Mann Gottes, oder? Hier haben wir Gott in Aktion. Hier haben wir den Christus in Elia sozusagen. Und dann geht er heim, übernachtet beim König im Palast und am nächsten Morgen lässt ihm die Königin ausrichten, Isebel. Du hast gestern meine Propheten getötet, heute werde ich dich töten. Und was macht Elia? Stellt er sich hin, trommelt sich auf die Brust und sagt, wenn einer mit dem Messer kommt, dann bete ich und dann blitzt's. Macht er das? Nein, das macht er nicht. Er nimmt die Beine in die Hand und läuft davon. 850 Propheten des Baal, ja, und ganz Israel haben ihn nicht eingeschüchtert. Die Gegenwart des Königs hat ihm nichts ausgemacht. Er war Elia, er war der Mann Gottes. Und dann kommt eine Frau und sagt zu ihm, du bist dran heute, und er läuft davon. Ein anderer Elia. Seht ihr das? Also nur weil du heute einen gewaltigen Segen errungen hast, heißt es nicht, dass dein Fleisch jetzt endgültig tot ist. Du musst dein Fleisch täglich kreuzigen. Was hätte er machen sollen? Er hätte hingehen sollen und hätte sagen sollen, gute Isebel, entweder du tust Buße oder ich fürchte, mit dir geht's auch zu Ende. Gar nichts hätte sie ausgerichtet, nichts hätte sie gegen ihn ausgerichtet. Stattdessen muss er sich jetzt mit seinem Fleisch rumschlagen und muss Gott sich mit dem alten Adam in Elia herumschlagen. Schau, es stimmt schon. Lass mal ein anderes Beispiel noch geben. Wir kommen mal ins Neue Testament. Petrus, ich muss jetzt schnell machen, mir läuft schon wieder die Zeit davon. Wir denken an Petrus. Petrus ist kühn. Die bedrückende Stimmung in Gethsemane. Ja, Blues-Gitarren im Hintergrund. Ja, und Sympathy for the Devil und so weiter. Denn heute ist wirklich die Stunde der Nacht. Die Stunde der Finsternis. Jesus, ja, betet und schwitzt Blut und er weiß, was jetzt kommt. Er muss jetzt ans Kreuz. Und seine Freunde versichern ihm, wir bleiben bei dir in der Stunde deiner Not. Sie wissen gar nicht, warum das jetzt so ist und was er denn hat. Aber dann kommen plötzlich rund 600 Soldaten und verhaften Jesus. Der Verräter küsst Jesus, linke Backe, rechte Backe, sagt zu ihm, Rabbi. Und dann plötzlich fahren die Schwerter aus und die Spieße werden auf Jesus gerichtet. Und Petrus erkennt, die wollen Jesus greifen. Und was macht er? Er ist übrigens auch bewaffnet, ja. Also offensichtlich war er kein totaler Pazifist. Ja? Petrus zieht sein Schwert und er denkt sich, bevor ihr Jesus greift, müsst ihr erst an mir vorbei. Er hält denen seine breite Brust entgegen. Und dann fängt er an, wild drauf loszuhauen. Und er haut dem Malchus das Ohr ab. Und Jesus sagt, sag mal, spinnst du, steck das Ding weg. Ja, sonst stirbst du nämlich durch dieses Schwert. Wenn du das Schwert benutzt, wirst du durch Schwert sterben. Wenn du hier einen Schwertkönig machst hier, dann wirst du getötet werden durch das Schwert. Spinnst du, dann heilt er das Ohr von Malchus. Wir sehen hier einen über die Maßen kühnen, dramatischen Petrus. Vielleicht hat ihn das ja auch inspiriert, dass Jesus gesagt hat, wen sucht ihr? Die Soldaten haben gesagt, Jesus. Und Jesus sagt, ich bin's. Und dann fallen sie alle um. Unter der Kraft Gottes, könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium. Petrus hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, im Windschatten Christi zu siegen, das ist ein Kinderspiel. Ja, und hat losgelegt. So, er war kühn, er war inspiriert von Gott und so weiter. Alles prima. Wir sehen einen kühnen Petrus. Aber nur kurze Zeit später. Jesus ist mittlerweile abgeführt, kommt in den Hof des Hohen Priesters. Er sieht ja in der Säulenhalle, wie Jesus gerade verhandelt wird, wie sein Fall verhandelt wird. Und er hört zu und er setzt sich hin an eine Feuertonne und wärmt sich, denn es ist kalt. Und eine Magd, eine Frau niedrigen Standes, sagt zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Nachfolgern? Und was sagt Petrus? Jetzt ist er nicht mehr der kühne Schwert-Petrus, der es mit hunderten von Soldaten aufnimmt. Jetzt schnurrt er zusammen auf ein mickriges Maß. Und er sagt, na ich? Nö. Schaue ich so aus oder was? Schaue ich vielleicht aus wie ein Christ? Nö, ich nicht. Doch, nie. Ja, und dann fängt er auch noch an, sich zu verfluchen und so. Und Jesus hört es, den Zinnober, der da unten beim Feuer abgeht, und er schaut runter. Und Petrus sieht Jesus, Jesus sieht Petrus, und Petrus steht auf, weint bitterlich und zieht sich zurück. Wir haben hier einmal den kühnen Petrus und einmal den fleischlichen Petrus. Du sagst, na ja, aber Pastor, das war doch vor seiner Errettung, bevor er Christ geworden ist und von neuem geboren worden ist. Das war doch vor der Auferstehung. Du, der hat mit dem alten Adam auch nach der Auferstehung zu tun gehabt. Genauso wie du. Derselbe Petrus, ja, der kühn 3000 nicht unbedingt freundlich gesonnenen oder überhaupt der ganzen Stadt, die nicht unbedingt den Christen freundlich gesonnen ist, an Pfingsten predigt, vollmächtig predigt, so vollmächtig, dass 3000 Leute sich bekehren. Dieser Petrus, der sitzt in Antiochien, isst Schweinswürstel als Jude, ja, unkoschere Sachen, der isst unkoscher mit den Heidenchristen. Und als dann einige Gesetzliche vom Jakobus aus Jerusalem kommen, wäscht er sich schnell die Hände, putzt sich den Mund ab und setzt sich rüber zu den Juden und tut so, als hätte er noch nie unkoscher gegessen, sondern immer nur koscher. Er fängt an zu heucheln. Also er ist kühn vor den vielen Tausenden und einige Gesetzliche schüchtern ihn so ein, dass er anfängt zu heucheln. Merkt ihr da was? Sogar die Giganten des Glaubens, sogar Leute wie Petrus, ja, hatten mit ihrem Fleisch zu tun und mussten dieses Fleisch täglich auf sich nehmen, beziehungsweise dieses Kreuz auf sich nehmen und sich selber kreuzigen. Eine ziemlich üble Angelegenheit. Ne? Okay, ich sag's mal so, Alkohol, Drogen, Nikotin, Schulden, Mangel, Krankheit, alle diese Dinge, die können leichte Gegner für dich sein. Du hast da eine Verheißung vom Wort Gottes, stehst auf dieser Verheißung, Herr, ich habe Mangel, aber ich bin ein Geber. Und du sagst den Gebern diese Verheißung zu, mein Gott begegnet all meiner Not gemäß seinem Reichtum in Christus Jesus. Herr, du begegnest meiner Not. Da stehe ich drauf, das ist meine Verheißung. Herr Gott, wir haben einen Bund, du und ich. Einen Blutbund. Wir sind innerlich ganz eng verbunden. Du tust, ich tue, was du sagst und du tust dann, du gehst dann auf mich ein und auf meine Bedürfnisse. Und Herr, ich brauche jetzt hier Nachschub an Finanzen. Mein Konto ist ein gähnendes Loch. Herr, ich stopfe deine Verheißung in dieses gähnende Loch hinein. Mein Gott begegnet meiner Not gemäß seinem Reichtum der Herrlichkeit in Christus Jesus. Danke, Herr, dass du meiner Not begegnest. Danke, dass Mittel und Möglichkeiten zu mir unterwegs sind. Und dann kann sein, dass Gott nicht über Nacht in deinem Schlafzimmer Euroscheine regnen lässt, sondern es ist möglich, dass er dir eine bestimmte Arbeit gibt, die dir hilft, aus dem Minus rauszukommen. Und dann musst du dein Fleisch kreuzigen und musst hergehen und musst sagen, allzu gut. Vor den Erfolg hat Gott den Schweiß gesetzt. Ich muss jetzt halt mal die Ärmel hochkrempeln, muss meinen inneren Schweinehund überwinden und muss anfangen zu arbeiten. Schau, wenn du aus dem Mangel rauskommen willst, dann geht um Arbeit kein Weg dran vorbei. Manchmal fragen sich Leute, wie können Länder wie Japan, die doch keine christlichen Länder sind, ja, wie können die auch reich werden? Du, indem sie dieses biblische Prinzip handhaben. Die sind fleißig, zielstrebig, kreuzigen ihr Fleisch, ja, und nehmen ihr Arbeitskreuz sozusagen auf sich, tun gute Arbeit und dann wird es auch was und die werden reich. Zur Beschämung mancher Christen. Weil manche Christen sitzen da und sagen, ja, aber steht doch in der Bibel, Der Reichtum der Sünder wird umverteilt auf die Gerechten. Du, da kannst du lang warten. Du musst erst selber aktiv werden und dann, wenn Gott sieht, dass du diesen Reichtums würdig bist, ja, dass du das auch handhaben kannst, dann gibt er dir. Und dann kommen plötzlich Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja, das ist nicht so populär, aber es ist trotzdem ganz wichtig. Schau, es ist so, du lernst entweder durch praktizierte Selbstverleugnung und durch Disziplin oder du lernst durch Erfahrung. Ich gebe euch noch kurz was mit hier. Du erlernst durch Erfahrung bzw. durch die Züchtigung Gottes. Erfahrung ist schwierig. Durch Lehre was checken und dann tun ist leichter als durch Erfahrung lernen. Ehrlich, ich habe es schon ausprobiert. Stimmt wirklich. Erfahrung ist immer schwieriger. Okay, aber einer, der sein Fleisch partout nicht kreuzigen wollte, sondern ausleben wollte, ist der verlorene Sohn in Lukas Kapitel 15. Ich gehe da jetzt nicht in Tiefe drauf ein, aber ich möchte euch verschiedene Punkte noch mitgeben hier. Dieser verlorene Sohn ab Lukas Kapitel 15, Vers 11, der kommt zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Er ist ein geistliches Baby, er ist unreif. Babys sagen, gib mir. Sag mir, Mama, ich bin wieder hungrig, gib mir. Und die Mama gibt. Und wir als Christen, wenn wir junge Christen sind, kommen auch mit allen möglichen abenteuerlichen Bedürfnissen zu Gott und sagen, gib mir. Bessere Geschäftsabschlüsse und endlich eine gute Frau und ein besseres Auto und all die Dinge, die ich noch nicht habe. Gott, gib mir, gib mir, gib mir. Aber Gott ist kein Gebetserhörungsautomat. Geistliche Babys, die denken das. Gott, mehre meinen Reichtum. Gib mir. Das ist das, was dieser junge Mann hier sagt. Und will er das dann weise anlegen und was daraus machen? Nein, im Gegenteil. Er rafft alles zusammen und er zieht in ein fernes Land. Und dort vergeudet er dann, was er bekommen hat. In anderen Worten, er will Privilegien haben, aber nicht dafür arbeiten. Er will Geld haben, aber es nicht verdient haben. Er will es einfach haben, versteht ihr? Herr Maligan, ne? Wir wären gern reich ohne den Schweiß, der dazu führt, dass man reich wird im Laufe der Zeit, wenn man dann händeweise sammeln tut. Der bedient sich jetzt an dem Reichtum seines Vaters und vergeudet den. Er lebt verschwenderisch durch ein suboptimales Leben, einen Lebensstil, der viel zu viel kostet und nichts bringt. Das ist der Tiefpunkt der Unreife, wenn du deinem Fleisch einfach die Zügel schießen lässt und es auslebst. Unsere Gesellschaft denkt, dass Freiheit bedeutet, alles machen zu können, alles machen zu dürfen. Falsch. Freiheit ist, das nicht machen zu müssen, weil du dich innerlich in Kontrolle hast. Das ist Freiheit. Freiheit hat auch was damit zu tun, dass du über deine Zeit und dein Geld, dass du in diesen Punkten unabhängig bist. Wunderbar. Deswegen freuen sich so viele auf die Rente. Aber in Wirklichkeit ist auch dann Freiheit nur das, nur dann Freiheit, wenn du über dich selber gebieten tust, wenn du dein eigener König bist sozusagen. Wenn du nicht alles tun musst, wenn du dich nicht betrinken musst, wenn du nicht rauchen musst, wenn du nicht Pornos glotzen musst und dieses ganze Zeug, sondern wenn du dich in der Hand hast, wenn du frei bist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, er ist also der Tiefpunkt der Unreife. Er sagt, und manche Christen sagen das auch, lass mir das mal so hinbiegen jetzt. Schau, man kann auch sagen, also man hört immer wieder, und ich habe da wohl auch mal selber dazu gehört, dass Leute zu Gott sagen, Gott, mach mich zu was. Mach mich zu was Besonderem, gib mir quasi Geld. Ja, benutz mich in deinem Reich, damit ich gut dastehe. Verschaff mir eine Position, damit ich leuchte und die anderen mich bewundern. Unreife, pure Unreife. Deswegen muss man mal schauen, wer will hier nach oben auf die Bühne, wer möchte einen solchen Dienst haben, wer strebt es an. Muss man ein bisschen sortieren, muss man erst schauen, ob diese Leute demütig sind, ob diese Leute am Endpunkt von der Entwicklung des verlorenen Sohnes sind. Ich mach mal weiter. Okay, also ist der Tiefpunkt der Unreife, wenn du dich auslebst, weil du förderst nur deine Gebundenheiten, du wirst süchtig von allem möglichen Zeug, ja, und es ist definitiv nicht Freiheit, der Tiefpunkt. Und dann verlierst du dein Leben, wie Jesus es sagt. Wer sein Leben retten will, also wer sein Fleisch ausleben will, der wird es verlieren. Und genau das passiert jetzt mit diesem jungen Mann. Er verliert sein Geld und er ist zum Schluss ein Schweinehirt. Als Jude muss er Schweine, unreine Tiere für ihn hüten. Und er will den Fraß der Schweine fressen und niemand erlaubt es ihm. Und er hockt da und ist hungrig. Und jetzt kommt er zu sich, er geht in sich. Er geht in sich. Ja, er hungert, er leidet. Jetzt drückt ihm Gott das Kreuz ganz einfach auf. Der sagt, du willst es nicht freiwillig nehmen, du musst es aber aufnehmen, da hast du es, zack. Und jetzt wiegt es umso schwerer. Denn jetzt ist er wirklich tief im Leid. Jetzt kann er nicht mehr zum Kühlschrank des Vaters gehen. Der Vater ist weit weg und der Kühlschrank auch. Aber jetzt ist der Beginn der Reife. Das hieß in Lukas Kapitel 15, Vers 18. Er ist bereit zur Umkehr. Er geht in sich und sagt, Mensch, eigentlich haben es die Diener meines Vaters besser als ich. Ich will mal umkehren, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, hört mal, Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich, nicht mehr gib mir, nicht mehr befördere mich, sondern mach mich zu einem deiner Diener. Jetzt sagt er, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es ist besser, deinen Willen zu tun und kürzer zu treten manchmal, als meinen Willen zu tun und im totalen Verlust zu enden. Er sagt, er legt sich sein Sprüchlein zurecht und er sagt, Vater, mach mich zu einem deiner Diener. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Finde ich bemerkenswert. Das ist der Beginn der Reife. Es ist noch nicht Reife. Es ist nur der Beginn der Reife. Jetzt ist er unterwegs in die richtige Richtung. Er ist jetzt umgekehrt. Buße heißt umkehren. Metanoia. Verstand einschalten. Mit Verstand auf Deutsch. Und jetzt schlappt er also heim. Und er denkt sich, Mensch, hoffentlich nimmt mich der Vater wieder an. Ob das wohl was wird? Und sein Magen knurrt. Dann ist es also ganz furchtbar. Und jetzt kommt er heim. In Vers 20 kommt er heim. Er kommt ohne Forderungen. Er sagt nicht mehr, Vater, gib mir. Sondern er sagt, Vater, mach mich zu einem deiner Letzten, ich hab's total verbockt. Aber der Vater, als der ihn sieht und merkt, in welchem Geist er kommt, welche Herzenseinstellung er jetzt hat, düst der Vater auf ihm zu und er ruft den Dienern zu, schlachtet das gemästete Kalb, bringt das beste Gewand, bringt Sandalen, der Bub läuft ja barfuß, ja, und bringt einen Ring und einen Kamm dass sich ein bisschen frisch machen kann und so alles kommt. Komm, lasst uns ihm entgegengehen. Das ist der Beginn des Segens. Wenn du zum Vater zurückkehrst, dann gibt er dir ein gutes Gewand, er gibt dir Sandalen, er gibt dir einen Ring, bedeutet Vollmacht. Ja, und er sorgt dafür, dass dein Bauch voll ist mit einem Festessen. Jetzt wird's gut. Jetzt ist der Sohn bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich dem Willen des Vaters zu fügen, zu tun, was der Vater will. Und er fängt an, Vater, ich bin nicht würdig. Und der Vater lässt ihn nicht weiterreden. Er sagt, ist das Essen fertig? Und dann bimmeln sie und dann kommen sie zum Essen und dann sind sie fröhlich miteinander. Er muss noch nicht einmal sein Sprüchlein fertig sagen. Er muss nicht sagen, Vater, mach mich. Der Vater macht ihn ja zu seinem Diener, aber nicht zu seinem Sklaven, sondern er setzt ihn wieder ein als Sohn. Wir sehen also, der Mann war zerbrochen, war bereit, sich selber zu verleugnen, ja, seinen Süchten und Bedürfnissen nicht mehr nachzugehen. Er war bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen und den Willen des Vaters zu tun. Und was war das sofortige Resultat dieser Umkehr? Er hat ganze Sache mit dem Vater gemacht. Wenn ein Mensch mit Gott ganze Sache macht, passiert genau dasselbe. Sofort bekommt er ein neues Gewand. Ja, dieses Gewand der Gerechtigkeit. Er bekommt ein Festessen, Gott ist dein Versorger, er wird sich um dich kümmern, deine Bedürfnisse auf elementaren Leveln stillen, Halleluja. Na, er gibt dir einen Ring, das bedeutet Autorität, das ist die Fähigkeit, erhörbar zu beten, erhörlich zu beten. Na, und er gibt dir Sandalen, mit denen hast du dann einen leichteren Wandel als ohne Sandalen. Bist du schon mal über Schotter gelaufen, ohne Sandalen? Unangenehm, ne? Weißt du noch, als du kleiner Bub warst oder kleines Mädchen. Mit Sandalen ist viel besser. Da kommst du viel schneller voran. Gott sagt, genau, wir machen es ihm leichter. Sein Weg soll besser verlaufen. Die Steine, die auf dem Weg liegen, die auf allen Wegen liegen, die soll er nicht mehr spüren. Gib dem gescheite Schuhe. Ich finde es gut. So, das ist dann Reife. Der Ehrgeiz ist tot. Gottes Werk ist wichtiger als das persönliche Wohlbefinden oder der Status. Und das Resultat ist Segen, 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 Segen. Und jetzt kommt der ältere Sohn, da muss ich noch einen Satz drauf verlieren, ja. In Vers 29 kommt der ältere Sohn. Er sagt, nanu, was ist denn hier für ein Fest in der Luft? Ach, dein Bruder ist gekommen und der Vater, der feiert seine Rückkehr. Und jetzt ist dieser ältere Sohn, der daheim geblieben ist, sauer. Und der Vater geht raus und sagt: Bub, warum bist du denn sauer? Dem hast du das Geld gegeben. Der hat es durchgebracht mit Huren und mit Lotterleben. Und ich, nichts habe ich bekommen. Du hast mir nie was gegeben. Er steht da und mit einem unartikulierten: Gib mir. Du hast mir nie ein Böcklein gegeben, dass ich immer auch fröhlich wäre mit meinen Freunden. Gib mir. Der war in der Situation der Unreife. Obwohl er daheim geblieben ist, war er trotzdem nicht reif, war trotzdem nicht frei. Und jetzt sagt der Vater ihm interessante Sachen. Er sagt zu ihm: Jetzt pass mal auf. Nanu, was ist los? Ich habe euch das Erbe ausbezahlt. Kannst du nachlesen, stimmt wirklich. Er bezahlte ihnen das Erbe aus. Nicht nur der jüngere Sohn, der Verlorene, hat das Erbe bekommen, sondern der ältere auch. Der hat es noch nie angepackt. Er sagt: Alles, was mein ist, sagt der Vater, ist dein. Du kannst dir jederzeit ein Böcklein holen. In anderen Worten, du hast nicht, weil du nicht bittest. Und wisst ihr, das sagt Gott auch zu uns. Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott ist also willig, dir, wenn du dich selber verleugnest und dein Kreuz trägst, ja, dein Kreuz auf dich nimmst, täglich, sag mal täglich, auch dich zu segnen und auch dir zu geben. Wie gesagt, da können wir jetzt noch viele, viele Dinge weiter sagen. Ist jetzt alles nicht wichtig. Was passiert, wenn du im Fleisch lebst? Deine Träume, Pläne, Hoffnungen, Ziele, die werden sterben, sowie die Hoffnungen oder Lebensgenuss des verlorenen Sohnes. Wenn du aber dein Fleisch kreuzigen tust, dann wirst du leben. Dann wirst du durch diese innere Disziplin, die du dir nach und nach angewöhnst, wird der Christus in dir sichtbar. Ja, du wirst dann verwandelt, sag mal verwandelt, verwandelt ins Bild Christi, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In anderen Worten, von Lebensqualität zu Lebensqualität, von Durchbruch zu Durchbruch. Leute, wenn du jetzt in innerer Dunkelheit lebst, das muss nicht so sein. Du musst nicht in Dunkelheit leben innerlich. Wenn du empfindest, Mensch, mein Leben zerrinnt mir, ich war immer älter. Als du 50 geworden bist, hat es dich vielleicht getroffen. Mann, jetzt werde ich langsam ein Senior, kann im Restaurant Senior-Teller bestellen. Na, was macht es jetzt mit mir? Und du empfindest, du bist nicht auf deine Kosten gekommen bisher, dann wird es höchste Zeit, dass du dein Leben in die Hand Gottes legst. Was verlangt er von dir? Er verlangt von dir alles. Er verlangt von dir dein Leben. Er verlangt von dir erst recht deine Sünden. Ja? Er sagt, Jesus sagt auch zu dir: Hey, verleugne dich selbst, nimm das Kreuz auf dich, folg mir nach jeden Tag, gib auf der Arbeit gute Leistung. Wenn deine Kollegen wieder mal ätzend sind, dann ätz nicht zurück, sondern sei trotzdem freundlich oder sag zumindest nichts. Das hilft manchmal schon. Wenn dein Ehepartner wieder unausstehlich ist, ziehst du dich zurück und betest für ihn, anstatt einen Schwall Worte über ihn zu ergießen. Nur Vorschlag, ja? Na, oder wenn du an der Bäckerei vorbeikommst und normalerweise die magnetisch auf dich wirkt, dann lässt du es ja links liegen. Du gibst dir einfach nicht, was du jetzt im Moment unbedingt haben willst. Du sagst einfach: Nein! Und dann quietscht dein Fleisch natürlich, aber im Laufe der Zeit sagt es: Also gut, ich habe es auch so ausgehalten. Und bevor du es weißt, ist dein Saul besiegt und du bist der König. Und du kommst zurück zum Vater und plötzlich stellst du fest: Hey, es ist ja alles besser, als es letztes Jahr war. Und das ist eine wunderbare Sache. Okay, also, bist du dein größter Feind? Ich hoffe nicht. Zumindest haben wir jetzt einen Ausweg aufgezeigt. Amen.